Kleiderschrank.
Der True Crime Podcast, in dem sich alles um Mord und Mode dreht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord im Kleiderschrank am heutigen Mord und Mode Mittwoch. Ich bin Jördis.
Und ich bin Pia.
Heute nehmen wir bei Pia auf und sitzen bei ihr im Kleiderschrank. Deswegen werde ich euch heute den Fall erzählen und Pia wird uns was zu dem Mord in dem Modejahr erzählen.
Ja, zu der Mode im Mordjahr werde ich euch was erzählen. Genau. Aber bevor ich loslege, weil du hast mir schon verraten, was das Mordjahr war, was sagst du denn im Moment denn zu den neuesten Trends? Also es ist ja alles so mega bunt. Und,
also ich als Schwarzliebhaberin.
Habe ich mir schon gedacht.
Nein, also ich finde das mega cool zu gewissen Anlässen, aber halt nicht im Alltag. Also ich glaube, es ist ja irgendwie die Kombi Pink und Orange gerade richtig modern. Da muss ich mich tatsächlich erst mal ein bisschen dran gewöhnen. Finde ich aber eigentlich ganz cool. Jetzt gerade, wenn so das Wetter besser wird und die Sonne rauskommt, finde ich das schon ganz schön. Aber ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt so im Büro tragen oder so, aber wenn man am Wochenende mal irgendwie verabredet ist zum Brunchen oder draußen essen oder so, finde ich es auf jeden Fall cool. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass ich ausschließlich schwarz trage. Gerade habe ich einen babyblauen Jogginganzug an, also ich habe auch andere Farben, aber ja, es wäre, glaube ich, eher so was für die Freizeit.
Ja, ich finde auch so ein bisschen, ja, so good vibes. Mhm. Das macht so richtig gute Laune, wenn man das so sieht, diese frischen Farben. Dann gibt es auch ganz, ganz viele bunte Hosenanzüge.
Ja.
Wie ihr wisst, ist das ja immer mein Traum. Aber ich habe bis jetzt noch keinen gefunden, der von der Länge passt. Weil ich habe ja so lange Beine.
Ah, ja, okay.
Ja, aber ich fand das auch, wie du jetzt gesagt hast, nicht immer, aber mal.
Aber ich finde das jetzt auch nicht schlimm, wenn der Hosenanzug ein bisschen zu kurz ist. Also
aber die meisten, die ich dann anhatte, waren schon kurz. Viel zu kurz. Ja, okay. Und dann nehme ich eine Nummer größer und dann sitzt oben weit, nicht. Ne? Doch, einen Teil habe ich mir schon gekauft in so poppigen Farben, weil ich das manchmal gerne mag. Auch im Büro, also so ein Teil, was dann so ein bisschen auffällt. Und ich habe doch diese eine Haarentrittjacke.
Ja.
Und so eine habe ich mir jetzt in gelb-weiß kariert gekauft.
Ach, krass, okay.
Mit so, ja, so goldene Knöpfe, aber auch mit so einer Perle.
Okay.
Im ersten Moment dachte ich mir, eigentlich ist das schon sehr Omi-like.
Okay.
Also was habe ich früher mit Omas verbunden.
Ja.
Aber mit einer Jeans und coolen Sneakers fand ich das eigentlich mal so frisch jetzt fürs Büro.
Cool.
Bin ich mal gespannt.
Hat dein Papa dir die wieder empfohlen, oder?
Ja.
Ich habe es mir schon gedacht.
Wir haben einen kurzen Abstecher zu Zara gewonnen. Als ich dann die Farben gesehen habe, die sind, also ich liebe auch schwarz, aber ich mag ja auch gerne mal so irgendwelche poppigen Farben.
Ja. Cool.
Deswegen bin ich mal gespannt. Ja, aber da wollte ich dich mal nachfragen, weil ich habe mir schon gedacht, dass auch, oh Gott, erstmal so viele Farben, so viele.
Ja, gut, Kombis. Ich habe ja auch zum Beispiel diesen Hosenanzug mit dieser kurzen Hose, den ich letztes Jahr in diesen Pastelltönen, den hast du ja auch schon einmal rausgesucht, ne, als Kleidungsstück. Das ist ja auch super bunt. Das ist nur halt so pastellig und jetzt nicht so knallig, aber sowas mag ich ja auch.
Ja.
Also.
Kommt immer auf den Anlass.
Ja, eben, genau.
Super, das dachte ich, können wir heute mal zum Einstieg nehmen.
Sehr gut.
Aber jetzt würde ich dann starten mit der Mode in dem Mordjahr 2012.
Ja, dann bin ich gespannt.
So, ihr Lieben, wir hatten ja das Mordjahr 2012 schon, also auch dann die Mode.
Mhm.
Und da habe ich mir überlegt, was kann ich euch erzählen? Und dann habe ich mich mal ein bisschen an dir orientiert, Jördis, und dachte, komm, ich erzähle auch mal was über Make-up-Trends und Haartrends. Und 2012 war es so, dass tiefe, warme Töne sehr im waren. Also die Lippen wurden in einem dunklen Rot geschminkt und die Augen dann in einem Violett. Also dann violetten Lidschatten, ja.
Oh, crazy.
Ihr müsstet jetzt gerade Jördis Gesicht sehen. Also schockiert. Aber es war wirklich so, dass auch sehr, sehr viel Eyeliner benutzt worden wurde, um die Katzenaugen hinzubekommen. Und dann hatten die wirklich richtig krass lila Lidschatten.
Boah. Also so Eyeliner kann ich ja überhaupt nicht, ne? Also wenn ich Eyeliner trage, dann an Karneval, weil erstens habe ich dafür keine Geduld, zweitens kriege ich das nicht hin, gut, weil ich wahrscheinlich auch nicht so geübt bin. Ich habe das gerade bei diesem flüssigen Eyeliner immer, dass meine Wimpern dann so da drin kleben bleiben und dann verkleben die so. Das sieht so scheiße aus.
Oh nein.
Also ich finde das richtig nervig.
Du hast ja auch mega lange Wimpern eh schon im Schwung.
Ja, weil die so nach oben gehen und dann komme ich halt immer da dran und dann kleben die zusammen. Und wenn ich mir dann hinter die Wimpern tusche, dann sieht das super schrecklich aus. Und mit dem lilanen Lidschatten, das meinst du nicht, das hat dann vielleicht auch so ein bisschen gewirkt wie ein blaues Auge? Also das ist ja immer so.
Ja, das geht schon in diese Richtung.
Solche Farben.
Für mich ist ja sowieso lila meine absolute Hassfarbe. Wir haben auch gestern Blumen für den Garten ausgesucht und ich hatte zwei Ansprüche. Erstens pflegeleicht, dass so wenig Unkraut kommt wie möglich und zweitens auf gar keinen Fall lila.
Geil.
Und ich hätte am liebsten, also wir haben so eine Einfahrt, wir haben da so einen, ja, diesen Streifen.
Ja.
Ich würde am liebsten nur so eine bunte, blühende Hecke gab es da.
Ja.
Da dachte ich, perfekt, können einfach nur Hecke pflanzen.
Ja.
Aber Maxi ist dann, nein, er möchte noch hier so ein Pampasgras und hier noch so ein Busch. Und
okay.
Ja, ja. Dann müssen wir halt irgendeine Lösung finden, dass nicht so viel Unkraut kommt. Mhm. Weil ich habe das so unterschätzt, wie viel Arbeit
Gartenarbeit ist krass.
Ich bin froh, dass wir nicht den großen Garten haben. Also so viel dann nochmal zum Lila. Aber wer das nicht mochte, so wie wir dann, denke ich mal, da gab es eine dezente Alternative. Und das war ein sanfter rosa Lippenstift.
Mhm.
Und dazu wurde dann grüner Lidschatten getragen.
Okay, auch das haben wir nicht gemacht.
Ich wollte gerade sagen, grün, besser als lila.
Bei mir ist das ja sowieso auch so, mit Lippenstift stehe ich ja vollkommen auf dem Kriegsfuß. Ne? Also ich habe 2 oder 3 so Lipglosse, aber die auch aussehen wie ein Lippenstift. Die passen, aber ich greife immer ins Klo, wenn ich mir Lippenstift kaufe. Ich habe mal versucht, mir so einen Nude-Ton zu kaufen, ne?
Mhm.
Das sieht aus, als hätte ich Concealer auf den Lippen und ich habe einfach keine Lippen mehr. Also ich weiß auch nicht, ich komme damit überhaupt nicht klar.
Ja, Lippenstift ist bei mir auch, ich hasse das, wenn er nicht richtig so hält und du überall Schmatzer dran.
Aber habe ich mal bei einer Influencerin gesehen, das ist richtig geil, das sieht ein bisschen aus, im Endeffekt wie Nagellack. Mhm. Und das machst du dann da drüber und dann hält er den ganzen Abend perfekt. Das zieht im ersten Augenblick so ein bisschen, weil da halt Alkohol drin ist, aber dann hält der bombenfest.
Wahnsinn.
Zeige ich dir gleich mal.
Ich hatte sonst immer die von, wir machen jetzt total Werbung, aber von Maybelline, der so lange hält. Der
Superstay? Oder?
Ja, der hält super. Der hat alle Karnevalnächte durchgehalten. Ja. Morgens, man hatte alles verloren, aber der Lippenstift saß noch perfekt. Und der war auch nicht so, ich mag manchmal dieses Lippenstiftgefühl auf dem Lippen.
Ja, du das merkst, dass du was drauf hast.
Ja,
ne?
Ich bin dann eher Labello oder Kinderkaufmannscreme drauf, ja. Aber das Ding, das Lippentopping, das ewig hält, das musst du mir später mal zeigen.
Zeige ich dir, das ist wirklich, das ist richtig, richtig gut und das ist auch nicht teuer. Also das ist mega.
Ja. Aber sonst ist Lippenstift auch nicht so meins.
Nee.
Was in dem Jahr aber auch noch total in war, waren Augenbrauen. Und zwar wurde die Pinzette verbannt und die Augenbrauen durften sprießen, wie sie wollten.
Okay, dann war ich ein bisschen spät dran mit dem Trend letztes Jahr, aber...
Ich wollte gerade sagen, alles vom Wiener haben wir schon gelernt. Und die wurden dann dazu auch noch sehr stark betont und das hat bei vielen dann auch sehr maskulin gewirkt.
Aber ich habe 2012, hatte ich sehr dünne Augenbrauen, das weiß ich noch. Also ich habe mich an diesem Trend nicht orientiert.
Ich auch nicht. In der Schule waren wir dann noch, da war es ja auch eher, hatten wir so ganz, ganz dünne, ne? Ja. Ich weiß auch nicht, das ist an uns vorbeigegangen.
Okay.
Auch bei den Haaren, auf den Laufstegen hat man die bunte Mähne gesehen. Also die Punkfrisur hat die Laufstege dominiert. Das hat sich aber im Alltag nicht durchgesetzt. Das hat es nicht in den Alltag geschafft. Denn dort dominierten die frechen Kurzhaarschnitte.
Mhm.
Dann sehr moderne Bobs, also auch sehr viel Stufen. Aber sonst war alles ganz, ganz viel Volumen. Also wie du auch mit den ganz, ganz langen Haaren. Die haben dann ganz viel Volumen gehabt. Ja, das waren so die Trends 2012.
Ja, cool. Dann vielen Dank für diesen Einblick.
Mhm.
Und dann werde ich jetzt mal mit meinem Fall weitermachen.
Dann bin ich jetzt gespannt, was du uns für einen Fall aus dem Jahr mitgebracht hast.
Ja, tatsächlich muss ich direkt von vornherein sagen, dass es sich dabei nicht um einen Mord handelt. Aber ich habe irgendwie vor, ich weiß gar nicht, das ist schon Jahre her, da habe ich mal von diesem Fall gehört. Und also du wirst gleich wissen, in welchen Situationen ich immer daran denken musste. Also merk dir das, du wirst wahrscheinlich, wenn du in diese Situation mal wieder kommst, wirst du auch daran denken. Es ist der 29. Juli 2012 in Aarau in der Schweiz. Der Ort liegt zwischen Basel und Zürich. Natascha und ihre Freundin haben den perfekten Mädelstag geplant. Erst zum Friseur, dann den restlichen Tag zusammen verbringen. Sie wollten shoppen gehen, über Dinge quatschen, die 18-jährige Mädels in ihrem Alter beschäftigen und anschließend vielleicht noch etwas essen gehen. Gesagt, getan. Es war ein ganz normaler Samstag, den die beiden Freundinnen miteinander verbrachten. Und wir kennen das alle, in guter Gesellschaft verfliegt die Zeit so wie im Nu. So war es bei den beiden Freundinnen auch. So machten sie sich schließlich gegen 0 Uhr mit der Bahn auf den Rückweg in ihr 1100-Seelendorf namens Hirschtal. Die vorherigen Tage waren sehr heiß mit 33 Grad und an diesem Tage war es endlich etwas kühler geworden. Und das war dann auch der Grund, warum die beiden Mädels sich dazu entschlossen haben, die letzten Meter zu Fuß nach Hause zu laufen. Der Weg war nicht weit von der Haltestelle aus, ungefähr so 10 Minuten, wenn sie sich nicht sonderlich beeilten. Natascha verabschiedete sich gegen 1 Uhr von ihrer Freundin, da diese in der entgegengesetzten Richtung wohnte. Und wir kommen ja auch aus einem kleinen Dorf und dann kann ich mir halt die Situation gut vorstellen, ne? Wenn wir damals in unserer Stammkneipe waren, dann bin ich auch nachts alleine nach Hause gelaufen. Das waren auch ungefähr so 10 Minuten.
Warum auch nicht? Da hat man sich keine Gedanken drüber gemacht.
Eben, gerade in so einem kleinen Dorf, wo eigentlich auch, keine Ahnung, wo du jeden Menschen, jedes Tier und jeden Stein in einem Dorf kennst und dann bist du halt einfach alleine nach Hause gelaufen.
Ich habe das auch selbst in Bamberg noch gemacht. Klar, da ist man auch viel Fahrrad gefahren, das war was anderes, aber wenn ich dann müde war oder wir in andere Richtung alle musste, da ist auch jeder dann alleine
gefahren. Und du kennst das ja, wenn du so einen schönen Tag irgendwie verbracht hast, dann denkst du auch an nichts Böses und dann...
Da ist man noch dann ist man noch so in der Situation und denkt so, oh, das war so ein schöner Abend, der hat so viel Spaß und...
Und gerade wenn es halt davor so heiß gewesen ist und dann hat sich mal ein bisschen runtergekühlt, dann bist du halt auch froh, wenn du noch ein paar Meter, gerade wenn halt irgendwie in der Stadt warst, noch mal ein paar Meter laufen kannst halt, ne? Also machte Natascha das, was die meisten jungen Menschen in ihrem Fall tun würden. Sie macht die Kopfhörer rein, Musik an und Welt aus. Sie lief also nun los und freute sich schon auf ihr kuscheliges Bett zu Hause, weil sie war halt einfach ein bisschen platt auch nach dem Tag, ne? Und dann kennt man das und freut man sich einfach, wenn man sich dann hinlegen kann und schlafen kann. Doch plötzlich überkam sie ein ungutes Gefühl. Nein, das hatte sie sich bestimmt nur eingebildet und sie ging weiter. Aber dieses Gefühl, dass jemand hinter ihr herlief, blieb. Sie ging im Kopf nochmal die Situation durch, aber nein. Sie hatte niemanden bemerkt, der auch aus der Bahn gestiegen war und irgendwie hinter ihr hergelaufen war. Erst dachte sie noch, dass sie sich das Ganze womöglich nur einbildete und dass ihr Kopf ihr einen Streich spielen wollte. Dann kam der Unbekannte mit größer werdenden Schritten immer näher hinter ihr her. Sie konnte seinen Schatten, der von dem Licht der Straßenlaterne auf den Boden geworfen wurde, deutlich erkennen. Natascha reagierte schnell und machte ihre Musik ganz leise, um alles mitbekommen zu können. Währenddessen erhöhte sie ihr Tempo und hoffte, dass sie den Unbekannten so abhängen könnte. Das klappte normalerweise auch immer, da sie einen sehr schnellen Schritt hatte, doch in diesem Fall leider nicht. Der Unbekannte ging nun auch immer schneller und ließ den Abstand zwischen den beiden nicht größer werden.
Gott, ich kann mir gerade nur vorstellen, die Situation. Da ist ja Panik.
Und im Endeffekt, im ersten Augenblick denkst du ja auch an nichts Böses, ne? Also dann gehst du daher und denkst, ja gut, da ist jetzt vielleicht noch irgendjemand unterwegs, aber wenn du dann dein Tempo erhöhst und der geht auch schneller, da kriegst du dann halt wirklich Panik, ne? Und das muss auch der Punkt gewesen sein, an dem Natascha wusste, dass gleich etwas Schlimmes passieren würde. Also ging sie im Kopf nochmal alles durch, was sie jemals zum Thema Selbstverteidigung gehört hatte. Schreien, ein Tritt zwischen die Beine oder ein Schlag in den Bauch. Sie war nun im Angriffsmodus angekommen und ihre Hände ballten sich zu Fäusten. Trotzdem versuchte sie, sich immer wieder zu beruhigen. Leider vergeblich. Plötzlich spürte sie einen starken Schmerz im Hinterkopf. Nein, der Typ hat es nicht wirklich gewagt, ihr auf den Hinterkopf zu schlagen, oder? Nachdem ihre kurze Verwirrung abnahm, wurde sie wütend, extrem wütend. Sie war so geladen und dachte sich, wie der Typ auf die freche Idee kommen könnte, ihr weh zu tun. Für wen hielt er sich? Womit der Angreifer wohl nicht gerechnet hatte, die kleine zierliche Natascha nutzte diese Wut und drehte sich zu dem Mann um. Sie zögerte nicht eine Sekunde und begann ihren Gegenangriff. Sie schrie, kratzte ihn mit ihren verlängerten Fingernägeln im Gesicht und überall, wo sie ihn erwischen konnte, und wehrte sich wortwörtlich mit Händen und Füßen. Während die beiden miteinander kämpften, fielen sie zu Boden. Er gewann die Oberhand und fing an, Natascha zu würgen und ihren Kopf auf den Asphalt zu drücken. Währenddessen saß er auf ihrem Brustkorb und so wurde ihr zusätzlich die Luft abgedrückt. Doch Natascha wehrte sich mit aller Kraft. Sie riss ihm an seinem Ohr und bohrte ihre Fingernägel in seine Augenhöhlen, doch er ließ nicht von ihr ab. Er drückte mit seinen Händen so fest um ihren Hals, dass sie kaum noch Luft bekam und auch nicht mehr schreien konnte. Sie schaute ihm während der ganzen Zeit in die Augen und versuchte, sich ihren Peiniger einzuprägen. Es machte ihr Angst, dass er so kalt und entschlossen wirkte. Doch plötzlich wurde es immer schwummriger um Natascha herum und ihr Sichtfeld wurde kleiner. Ihr wurde langsam schwarz vor Augen und ihr fiel auf, dass sie keinen Schmerz mehr hatte. Auch sein enormes Gewicht auf ihrem Brustbereich nahm sie nicht mehr wahr. Ich glaube, das muss man sich so vorstellen in dem Augenblick, so bevor man einschläft. Weißt du, du bist irgendwie ein bisschen, dein Gehirn ist noch wach, du bist in so einem Dämmerzustand, aber du bist halt noch nicht ganz weggetreten, aber schon so kurz davor.
Ja, und wenn dann noch was um dich rum passiert. Das ist ja manchmal noch so ein bisschen wahr, aber kannst gar nicht mehr darauf reagieren. Genau. Ne?
Und ihr Körper wollte es sich einfach in dem Augenblick einfach machen und diesem Zustand nachgeben. Doch plötzlich und wie aus dem Nichts sagt ihr eine Stimme: Wach auf oder du bist tot. Natascha erlangte ihren Kampfgeist zurück. Vollgepumpt mit Adrenalin riss sie ihre Augen wieder auf und nahm ein letztes Mal all ihre Kraft zusammen. Sie rammte ihm mit aller Macht ihre Fingernägel in die Augen und ein wahres Wunder passierte, denn der Mann sprang auf und rannte weg. Natascha rappelte sich auf und dachte als erstes daran, wo sie ihr Handy hatte. Doch dann verwarf sie diesen Gedanken wieder und schaute dem Mann hinterher. Er blieb am Ende der Straße stehen und blickte zu ihr. Ihre Blicke trafen sich für einen kurzen Moment und alles war wieder ganz still auf der Straße. Dann rannten die beiden in entgegengesetzte Richtung, so schnell sie konnten. Natascha schrie den ganzen Weg nach Hause und aus vollem Herzen nach Hilfe. Irgendjemand müsste sie doch hören. Kurz bevor sie an ihrem Elternhaus ankam, riss ihre Mutter die Tür auf und rannte auf Natascha zu.
Bis dahin hat sie keiner gehört.
Nein. Ich habe auch mal gelesen...
Was war das denn für ein Seelen? Wie viel?
1100 Menschen haben da gewohnt. Also wirklich nicht viel, aber ich habe auch mal gehört, dass voll viele Leute auf Hilfe nicht reagieren, dass man Feuer rufen soll. Weil irgendwie, wenn jetzt Kinder spielen oder auch wenn irgendwelche Jugendlichen rumblödeln oder sowas, dann rufst du ja, auch manchmal nach Hilfe. Sie fragte, was ist passiert? Jemand hat mich angegriffen. Wollte er dich ausrauben? Nein, Mama, der wollte mich nicht ausrauben. Was dann? Ich glaube, er wollte mich umbringen. Die beiden setzten sich erstmal auf die Couch und sie ließ sich den Vorfall en Detail von ihrer Tochter schildern. Anschließend machte sie das einzig Logische und rief die Polizei an. Sie entdeckte die Wunde am Hinterkopf ihrer Tochter, aber diese sagte, dass sie keinen Krankenwagen brauche. Sie hätte nur Kopfschmerzen, aber das ist ja bei Angesicht der Geschehnisse wohl auch kaum zu vermeiden. Einige Minuten später saßen eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter mit Natascha und ihrer Mutter am Küchentisch. Auch ihnen erzählte sie die Geschichte in allen Details. Plötzlich bekam der Beamte eine Funkmeldung und fragte Natascha, ob sie sich so stark gewehrt hätte, dass man es dem Angreifer körperlich ansehen könnte. Sie antwortete, garantiert. Und der Polizist sagte erleichtert, gut, dann haben wir ihn. Die alarmierten Polizisten konnten den mutmaßlichen Täter aufgrund der massiven Kratzspuren an seinem Gesicht schnell fassen. Noch im Polizeiauto gestand der Mann. Sein Ziel war es, Natascha zu töten und sich an ihrer Leiche zu vergehen.
Ach du Scheiße.
Das hat er halt auch direkt gesagt, ne?
Dann war ja so... Erstmal finde ich das krass, wie detailliert... Sorry, dass ich unterbreche. Alles gut. Wie detailliert diese Beschreibung ist. Mhm. Dass sie das auch so wiedergibt und du das auch so recherchieren konntest, ja. Aber dass sie genau diesen Moment auch beschreibt, dass sie gemerkt hat, also schon in diesem Dämmerzustand war, aber so jetzt muss ich was tun, sonst sterbe ich. Mhm. Und dass sie da sogar den richtigen Instinkt hatte.
Ja.
Mein Gefühl wäre jetzt gewesen, okay, der will sie vergewaltigen, aber wenn er ihr wirklich schon so die Luft abschnürt.
Übrigens, wenn ihr im Hintergrund was hört, Mia ist hier gerade ein Kauknochen, nur nicht, dass ihr euch wundert, was da ist.
Wir schmatzen nicht.
Ja. Um für den Gerichtsprozess alles sorgsam vorzubereiten, nahmen die Polizisten Natascha so schnell wie möglich mit an den Tatort, damit sie den Ablauf so detailliert wie möglich beschreiben konnte. Plötzlich sah sie, dass die Polizei eine Schusswaffe fand. Diese musste ihr Angreifer dort liegen gelassen haben, als er floh. Sie dachte sofort, da hatte ich ja Glück, dass er nicht geschossen hat. Sie dachte, dass er sie nur mit der Pistole auf den Hinterkopf geschlagen hätte. Nach dieser ganzen Aufregung baten die Polizistinnen Natascha darum, sich doch einmal von einem Arzt untersuchen zu lassen. Auch das sollte später bei dem Gerichtsverfahren helfen. So willigte sie ein und saß um 4 Uhr morgens, also quasi noch in der Nacht, einem Arzt und in einem Krankenhaus gegenüber. Während der Untersuchung bat ihre Mutter den Arzt, sich die Wunde am Hinterkopf ihrer Tochter anzusehen. Als der Arzt dieser Bitte nachkam, wurde er plötzlich leichenblass, so erinnerte sich ihre Mutter später. Dann verließ er wortlos den Raum und kam ein paar Minuten später mit einer Pinzette in der Hand zurück. Der Arzt stocherte mit der Pinzette in der Wunde rum, bis er plötzlich einen kleinen metallenen Gegenstand in der Hand hielt. Ein Projektil aus einer Schusswaffe.
Der hat doch auf sie geschossen? Mhm.
Sie sagte später...
Die ist nicht... Wie kann das denn sein?
Es kommt gleich noch. Nein, kommt gleich noch. Sie sagte später, ich werde nie das Geräusch vergessen, wie Metall gegen Metall schabt. Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut. Der Täter hatte ihr aus nächster Nähe von hinten in den Kopf geschossen und Natascha überlebte nur, weil die Patrone einen Defekt hatte. Also sie hatte am Anfang, hatte sie ja diese Kopfschmerzen, weil sie dachte ja, der hätte ihr auf den Kopf gehauen. Es war aber kein Schlag, sondern der hat halt abgedrückt. Aber dieses Projektil war halt defekt und deswegen hat sie das überlebt.
Mehr Glück als Verstand.
Das ist so heftig, ne?
Und sie sagt dann auch nur, ich hab nichts gut, dass er nicht auf mich geschossen hat.
Ja, genau. Ja.
Vielleicht war das aber dann auch zu ihrem Glück, dass der irgendwann von ihr abgelassen hat, weil der sich bestimmt auch dachte, wie kann die sich
immer noch so wehren? Ja, ja. Das ist schon krass, ne? Die nächsten Tage waren aufregend für Natascha und ihre Familie und das ganze Dorf. Denn zu so einem Vorkommnis hat natürlich jeder was zu sagen. Natascha musste ihre Kleidung, die sie bei dem Angriff trug, als Beweismittel abgeben. Einige Leute im Dorf würden ihr später vor vorgehaltener Hand Vorwürfe machen, denn so wie sie sich immer kleidete, gerade in der Vergangenheit, musste so etwas ja früher oder später geschehen. Und ich wollte das auch eigentlich gar nicht erwähnen, aber zu dem Tatzeitpunkt, als sie halt überfallen wurde, trug sie eine Jeans und einen Hoodie. Also jetzt nichts, kein kurzes Kleid oder sonst irgendwas.
Das finde ich aber immer so schlimm,
ja.
Weil man kann anziehen, was man will. Natürlich muss man auch immer überlegen, was habe ich für eine Wirkung auf andere Leute, je nachdem, was ich anziehe. Ja, aber gut, trotzdem aber ist das,
du solltest, wenn ich im
Kleid rausgehe, dann gehe ich im Kleid raus, ja. Und da hat keiner das Recht, mich irgendwie anzufassen. Nee,
egal, auch wie tief der Ausschnitt ist, wie kurz das Kleid ist oder sonst irgendwas. Also,
und da zeigt man wieder, ne, diese Vorurteile, die man da hat, dass das in dem Fall überhaupt nicht zugetroffen hat, wenn sie da in Jeans und Hoodie rumläuft.
Ja. Also ich fand es auch eigentlich nur schrecklich, und das ist ja dieses Victim-Blaming, das ist ja auch einfach nur total schrecklich, dass sie dann noch quasi dafür verantwortlich gemacht wird, dass ihr das passiert ist. Ne? Ihr Elternhaus wurde in dieser Zeit von Journalisten und Fotografinnen wortwörtlich belagert. Sie bekamen Blumen und Grüße von zahlreichen Redaktionen, und die ReporterInnen versuchten sogar, ihre Freunde für ein Interview zu kaufen. Doch Natascha war und ist eine ausgesprochen starke Persönlichkeit. Nach einem kurzen Aufenthalt im Krankenhaus konnte sie dieses ohne Langzeitschäden wieder verlassen. Die ersten Wochen nach dem Angriff ging es ihr erstaunlich gut. Sie konnte sogar an dem Tatort vorbeigehen, ohne große Komplikationen. Sogar tatsächlich auch alleine.
Ich wollte gerade fragen, wie ist das denn das bei ihr nachts? Weil ich kann mir vorstellen, wenn sie nachts alleine jetzt draußen ist, dass das bestimmt...
Also das kommt auch später noch, aber kurz nach dem Überfall war es auf jeden Fall erstmal, also da war sie halt sehr stark und da hatte sie eigentlich gar keine Probleme.
Wahnsinn. Also Respekt, ich glaube, ich könnte da nicht mehr so mit.
Ja, aber bei ihr kam es dann halt auch so, dass ein Vorkommnis sie komplett aus der Bahn geworfen hat. Und zwar traf sie die Eltern des Angreifers auf der Straße. Sie kannte ihre Gesichter aus den Medien und kannte sie halt auch schon vorher aus dem, also so vom Sehen, weil wie gesagt, das waren halt nur so ein 1100 Seelendorf.
Ach, er kam auch ursprünglich aus dem Dorf. Ja,
das kommt aber gleich auch noch. Und seine Eltern sagten vorhin am Fernsehinterview, dass ihr Sohn ein guter Kerl sei und dass der Umgang mit ihm total übertrieben wäre. Und später behaupteten sie auch, dass es halt Nataschas Waffe gewesen sein muss, weil ihr Sohn angeblich keine gehabt hätte. Und seine Mutter grüßte Natascha dann auf diesem Weg quasi, als sie sich getroffen haben. Und dann fing Natascha sofort an zu weinen. Und das war dann auch das letzte Mal, dass sie den Weg und den Tatort alleine betreten hatte. Und ab diesem Zeitpunkt begannen dann die Albträume von ihm. Und wenn er nicht darin vorkam, dann träumte sie, dass ein anderer Mann sie umbringen wollte. Ihre Eltern mussten sie ab diesem Zeitpunkt überall hin begleiten, denn Natascha war nicht mehr in der Lage, alleine zu sein. Freunde lud sie nur noch zu sich nach Hause ein und ging kaum noch vor die Tür. Ungefähr 2 Monate ging sie, ihrer Mutter zuliebe, zur Therapie. Und der Therapeut sagte dann am Ende, dass sie die Situation so gut es eben geht meistert. Einige Zeit später muss sich Heinz K. vor Gericht für seine Tat verantworten. Er wurde wegen versuchten Mordes, unerlaubten Tragens einer Schusswaffe in der Öffentlichkeit und mehrfacher Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz angeklagt. Zudem soll er kinderpornografische Inhalte auf seinem Rechner gehabt haben. Er war zu dem Tatzeitpunkt 28 Jahre alt. Er wohnte nur einige hundert Meter von Natascha entfernt und sie entschied sich dann dazu, vor Gericht vor ihm auszusagen.
Boah, mutig.
Ja, sie wollte ihm in die Augen sehen und hoffte insgeheim dadurch mit dem Vorfall abschließen zu können. Als Heinz von den Beamtinnen in das Gebäude geführt wurde, bereute Natascha ihre Entscheidung allerdings und versteckte sich verängstigt hinter ihrer Mutter. Sie konnte ihn kaum ansehen. Im Gerichtssaal erzählte sie dann jedes Detail, an das sie sich halt eben aus jener Nacht erinnerte, und hoffte, dass Heinz ihre Blicke erwidern würde, aber er ignorierte sie. Also sie wollte ihm quasi so signalisieren, hallo, ich bin hier, ich habe es überlebt und jetzt guck mich an.
Auch ihre Stärke, ne?
Genau, aber er hat quasi die ganze Zeit ja sie keines Blickes gewürdigt.
Oder dass man vielleicht auch hofft, dass man Reue in den Augen des anderen sieht.
Genau. Und er hat sich halt auch nicht bei ihr entschuldigt, was ja zum Beispiel auch immer strafmildernd sich dann auswirken kann, aber von ihm kam halt einfach gar nicht. Er zeigte keine Reue und sie sah denselben gleichgültigen und eiskalten Gesichtsausdruck wie in jener Nacht. Doch dann kam die Erleichterung. Heinz muss für 20 Jahre ins Gefängnis und erhielt außerdem eine anschließende Sicherheitsverwahrung. Der Staatsanwalt nannte ihn eine tickende Zeitbombe. Er musste ihr zusätzlich 20.000 Franken Entschädigung bezahlen. Nataschas Kommentar dazu lautete: Aber kein Geld der Welt kann so eine Tat wiedergutmachen. Eine Entschuldigung wäre mir mehr wert gewesen. Doch Natascha kämpft sich zurück ins Leben. Am meisten hilft ihr ihre Hündin Elfie dabei, ihren Alltag zu meistern. Dank der kleinen schwarzen französischen Bulldogge an ihrer Seite schafft sie es mittlerweile sogar alleine, das Haus zu verlassen. Allerdings haben sich viele Dinge für die junge Frau verändert. Diesen Gedanken, den sie hatte, als sie bemerkte, dass sie verfolgt wurde, hätte sie heutzutage nicht mehr. Also sie hat sich ja gedacht, es kann doch nicht sein und mein Kopf will mir bestimmt nur einen Streich spielen und wird mich keiner verfolgen. Und für sie sind solche unvorstellbar schlimmen Dinge nun im Bereich des Möglichen. So bekommt sie beispielsweise Panik, wenn sie eine Toilette aufsucht und ihr ein Mann hinterherläuft. Also wenn du zum Beispiel im Restaurant bist und gehst zur Toilette und jemand kommt hinterher, weil er auch muss, da kriegt sie halt Panik. Es ist absolut möglich und plausibel, dass er mir auf die Toilette folgt, um mir etwas anzutun, denkt sie dann. Sie arbeitet auch daran, wieder alleine zu Hause bleiben zu können. Doch Natascha wäre nicht Natascha, wenn sie nicht weitermachen und für ein Stückchen Normalität kämpfen würde. Wütend bin ich nicht mehr. Ich konnte ihm sogar schon ein bisschen verzeihen. Der wichtigste Gedanke für sie ist jedoch: In meinem Kopf habe ich ihn besiegt. Und wie dieser Fall zeigt, hat sie ihn nicht nur im Kopf, sondern auch in der Realität besiegt.
Wahnsinn.
Das war der Fall.
Wie alt war die, als das passiert ist?
18.
18?
Ja, und er war 28.
Ach du Scheiße.
Ja.
Also ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mega, eine total mutige Frau.
Krass, ne? Also die gibt halt auch bis heute immer noch Interviews und so darüber. Und deswegen habe ich auch ihren normalen Namen genannt, weil sie halt sich selbst auch so der Öffentlichkeit damit präsentiert und das halt eben auch erzählt. Und es gibt auch Videos, die man sich ansehen kann, wo sie dann halt erzählt, wie das abgelaufen ist. Aber ich meine nicht nur, dass sie diesen Angriff überlebt hat, sondern ihr wurde halt auch einfach in den Kopf geschossen. Ne?
Und so eine Nahtoderfahrung eigentlich auch, als dass sie gewirkt hat. Aber das ist bestimmt jetzt auch ihr Umgang, also ihr Weg damit umzugehen. Ja. Also Hut ab.
Ja, ich fand es auch richtig krass.
Ich finde es gut, dass du diesen Fall ausgewählt hast, auch wenn sie jetzt nicht, also wenn es kein Mord war, ist es ja trotzdem ein riesengroßes Verbrechen.
Ja.
Und ich denke mal, wir kennen alle diese Angst manchmal. Also klar, ich laufe auch überall nach Hause, habe ein gutes Gefühl, aber manchmal gucke ich auch so, läuft mir einer hinterher? Mhm. Aber ich wüsste nicht, wie ich reagiere, wenn du das wirklich merkst, okay, da läuft mir einer hinterher.
Ja.
Und ich fand das schön, wie sie das auch, wie detailliert sie das oder wie du das auch aufgearbeitet hast, was sie dann gesagt hat, gedacht hat.
Ja.
Also was habe ich alles gelernt oder auch, dass sie in die Augen gestochen hat. Und
ja, deswegen habe ich ja gesagt, du wirst dich auf jeden Fall daran erinnern, in welcher Situation ich dann immer daran denken musste, an diesen Fall, ne?
Ja.
Ja, ich fand es auch krass.
Moment.
Aber um dann jetzt noch was Schönes zum Abschluss zu machen.
Gehen wir in den Kleiderschrank.
Genau.
Ja, wir sind jetzt bei mir im Kleiderschrank. Was suchst du dir denn aus?
Ja, ich glaube, du kannst dir schon vorstellen, was ich mir raussuche. Ich suche mir natürlich deine neue Jacke raus.
Ja, dann werde ich jetzt einmal kurz für euch beschreiben. Im ersten Moment habe ich schon vorhin einmal gesagt, als wir Stopp gemacht haben, erst habe ich an so ein bisschen Omi gedacht.
Mhm.
Weil die, also sie ist in so einem Haarentrittmuster, hat auch wieder Schulterpolster extra für dich. Mhm,
schön.
In gelb-weiß kariert und die hat halt sehr auffällige Knöpfe, Gold, aber dann auch mit so einer Perle.
Mhm.
Aber ich finde, das muss man ja nicht wie früher, also so spießig kombinieren, sondern ich hatte so noch nicht an, habe mir überlegt, vielleicht ja darunter mit einem weißen Top oder mit so einem weißen lässigen T-Shirt, mit einer schönen Jeans und weißen Sneakern. Kann ich mir das gut vorstellen.
Cool. Ich bin gespannt auf deine Looks.
Ja. Gut, und damit sind wir wieder auch am Ende der Folge angekommen.
Genau.
Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.